Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon heute Abend zu später Stunde Barbara Schmidt-Matern. Guten Abend. Drei Landtagswahlen haben sie allein in diesem Jahr in den Sand gesetzt. In Thüringen und Brandenburg sind die Grünen aus der Regierung und aus dem Landtag geflogen. Und das ist nur das traurige Ende einer langen Serie von Wahlniederlagen. Die grüne Parteispitze zieht nun die Reißleine. Ricarda Lang und Omid Nuripur haben heute angekündigt, ihren Hut zu nehmen. Was für ein Tag, sagt dazu Robert Habeck am Abend im ZDF.
Der heutige Tag war ein aufwühlender Tag und das zeigt noch einmal, wie gnadenlos und manchmal unbarmherzig das politische Geschäft ist. Und Ricarda Lang und Omid Nuripur haben heute etwas ganz, ganz Seltenes gemacht. Sie haben schnell und große Verantwortung übernommen und damit der Partei eine Chance gegeben, eine Chance geschenkt, möchte ich sagen, jetzt nochmal einen Neustart hinzulegen.
Nur, wie sieht der aus, dieser Neustart? Wie können die lange so erfolgsverwöhnten Grünen den Karren jetzt aus dem Dreck ziehen, ein Jahr vor der Bundestagswahl? Unser Schwerpunkt zu Beginn dieser Sendung, dann auch im Interview mit Hubert Kleinert, Gründungsmitglied der Grünen. Im Nahen Osten droht Israels Militär mit einer Bodenoffensive im Libanon, während die USA offenbar versuchen, Israel genau von diesem Schritt abzuhalten. Und, Sie haben es vielleicht gerade schon in den Nachrichten gehört, Russland erweitert die Doktrin zum Einsatz seiner Atomwaffen, während der ukrainische Präsident Zelensky vor den Vereinten Nationen in New York um Unterstützung für sein Land wirbt. Dies und andere Themen in den folgenden 50 Minuten im Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Jahrelang waren sie also erfolgsverwöhnt, der Zeitgeist grün und die Wahlergebnisse zweistellig. In Ostdeutschland lief es für die Ökopartei allerdings noch nie richtig rund. Das Image der bürgerlichen Westpartei haben die Grünen dort nie wirklich abstreifen können. Hinzu kommen seit geraumer Zeit die ständigen Ampelquerelen in Berlin. Der Absturz bei der Landtagswahl in Brandenburg am vergangenen Sonntag brachte das Fass nun zum Überlaufen. Die Parteispitze und der gesamte Bundesvorstand der Grünen kündigen ihren Rückzug für Mitte November an. Und mehrere Medien berichten heute Abend übereinstimmend, dass auch der Vorstand der Grünen Jugend zurücktritt und die Partei verlässt. Über den Tag und die Reaktionen in Berlin berichtet Frank Kapellan.
Robert Habeck hat Mühe zu erklären, warum die Spitze gehen musste. Erst am Abend äußert sich der wahrscheinliche Kanzlerkandidat der Grünen erstmals im ZDF. Der Vizekanzler ist hörbar bemüht, nichts auf Ricarda Lang und Omid Nuripur kommen zu lassen. Sie haben der Partei eine Chance für einen Neuanfang geschenkt, erklärt Habeck.
Die beiden haben stark für den Zusammenhalt in der Ampel gearbeitet. Ich persönlich habe ungeheuer von beiden profitiert, die in einem engen Vertrauensverhältnis immer wieder geholfen haben, Mehrheiten herzustellen, schwierige Entscheidungen durchzusetzen.
Es ist ein Paukenschlag für die Grünen, aber auch für den Kanzler. Der Rücktritt von Omid Nuripur und Ricarda Lang könnte neue Unruhe in die Ampel bringen, allen Beschwichtigungen zum Trotz.
Auf das Regierungshandeln hat diese Entscheidung keine Auswirkung. Es ist eine Entscheidung für die Partei und das klare Signal, dass wir Grüne reagieren und verstanden haben.
Betont Steffi Lemke, die grüne Umweltministerin. Doch was haben die Grünen verstanden? Junge Wähler bei der letzten Bundestagswahl auf dem Höhepunkt von Fridays for Future, eine feste Bank für die Partei, laufen in Scharen davon. Die AfD profitiert.
Wir müssen uns, wir als Grüne und als demokratische Parteien, fragen, was werden wir anders machen, um das Vertrauen der Menschen in Politik zurückzugewinnen,
betont Außenministerin Annalena Baerbock. Das Etikett Verbotspartei hängt den Grünen weiter an als Partei, die den Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben, wird sie wahrgenommen. Regelrechter Hass schlägt den Grünen gerade im Osten der Republik entgegen. Das Heizungsgesetz des grünen Wirtschaftsministers hatte den Abstieg eingeleitet.
Es braucht einen Neustart. Es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen.
Omid Nuripur. Er hatte die Ampel als Koalition des Übergangs abgestempelt und noch am Montag durchblicken lassen, dass er nicht mehr allzu viel von der eigenen Regierung erwartet.
Jetzt ist nicht die Zeit, um am eigenen Stuhl zu kleben. Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen.
Ricarda Lang und Omid Nuripur könnten mit ihrem Rücktritt eine Kanzlerkandidatur von Robert Habeck stützen. Dass der Vizekanzler von einem großen Dienst an der Partei spricht, lässt aufhorchen. Hat er den Rückzug forciert?
Der Bundestrend wird gemacht von den Bundespolitikern, also auch eine große Verantwortung bei mir, der ich mich auch vollumfänglich stellen will. Weil man aber aus einem Regierungsamt nicht so einfach rausgeht wegen schlechten Wahlergebnissen, hat die Parteiführung, der Bundesvorstand heute gezeigt, dass die Grünen immer noch eine ungewöhnliche Partei sind. Ich werde das nicht vergessen.
Franziska Brandner, seine Staatssekretärin, wird als mögliche Nachfolgerin von Ricarda Lang genannt. Sie ist wirtschaftsnah, vielleicht die Frau für Pragmatismus, den sich die Umweltministerin wünscht.
Das heißt, nicht das Programm aufzugeben, sondern auf die Entwicklung in unserem Land pragmatisch zu reagieren.
Olaf Scholz weist Befürchtungen zurück, dass der Rücktritt Folgen für seine Koalition haben könnte. Katja Mast, Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Bundestag, springt ihm zur Seite.
Ich gehe davon aus, dass die Grünen bei ihrer grundsätzlichen Haltung bleiben, dass sie das, was wir gemeinsam verabredet haben, weiterhin für sie wichtig ist. Also wir haben ja noch einiges vor zusammen.
Für die Opposition ist der Grünen-Rücktritt eine Steilvorlage. CSU-Chef Markus Söder spricht von einem Bauernopfer. Nicht die Parteivorsitzenden hätten ihren Hut nehmen sollen, sondern der Wirtschaftsminister Robert Habeck. Ähnlich CDU-Fraktionsvize Jens Spahn.
Mit den beiden Grünen-Vorsitzenden sind eigentlich die Falschen zurückgetreten. Das Problem liegt ja in der Ampel, in der Bundesregierung. Die Frage ist doch, was macht eigentlich Herr Scholz? Was macht eigentlich der Vizekanzler?
Während die Grünen Konsequenzen aus den Wahlniederlagen ziehen, bleibt das bei der SPD aus. Parteichefin Saskia Esken steht in der Kritik, Olaf Scholz ohnehin. Und auf FDP-Chef Christian Lindner könnte der Druck wachsen, den wiederholten Drohungen mit einem Koalitionsbruch auch mal Taten folgen zu lassen. Ohne Auswirkungen auf die Ampeltektonik dürfte der Rücktritt einer kompletten grünen Spitze wohl nicht über die Bühne gehen.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Frank Kapellan. Den Rückzug der grünen Parteispitze wollen wir in den kommenden Minuten genauer beleuchten im Gespräch mit Hubert Kleinert, Professor für Politik und Verfassungsrecht an der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit in Gießen. Und er gehörte 1983 der ersten grünen Bundestagsfraktion an. Heute sprechen also nun alle von einem völlig überraschenden Rückzug der grünen Parteichefs. Und deshalb habe ich Hubert Kleinert kurz vor dieser Sendung als erstes gefragt, ob der Rücktritt nach solch desaströsen Wahlniederlagen wie jetzt in Brandenburg nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste.
Naja, selbstverständlich ist es, wie wir von vielen anderen Beispielen kennen, nicht. Aber Sie haben insoweit recht, da lag natürlich was in der Luft, auch wenn ich nicht behaupten will, dass ich es gewusst hätte. Aber es lag was in der Luft.
Was lag in der Luft?
Naja, sagen wir mal so, die Performance des grünen Spitzenduos ist ja nun schon längere Zeit nicht gerade befriedigend gewesen. Und die sind der erste Adressat für Unzufriedenheit. Und man kann ja fast von einer Abstiegskurve sprechen, die wir so seit Anfang 2023 haben, die sich dann auch in entsprechenden Wahlergebnissen schon im letzten Herbst ausgedrückt hat und auch bei der Europawahl. Diese Abwärtskurve, die muss natürlich auch viele kritische Fragen zur Folge haben. Das ist doch gar keine Frage.
Nun ist eine Frage beantwortet, nämlich, dass es einen Wechsel geben wird an der Parteispitze. Ist das nun eine Art letzter Ausweg der Grünen oder ist das vielleicht sogar eine ziemlich kluge Strategie, auch vom Zeitpunkt her?
Also, das wird sich alles herausstellen. Letzter Ausweg, das klingt immer so, als wenn die Grünen kurz vorm Scheitern wären als parteipolitisches Projekt. Das sehe ich so nicht. Aber in der Tat haben sie sehr ernsthafte Probleme, von denen sie auch einige selber zu verantworten haben. Also ich fange mal an mit dem Debakel, anders kann man das ja nicht nennen, beim Heizungsgesetz. Das hat die Grünen viel, viel Sympathie gekostet, auch Glaubwürdigkeit bei ihrem zentralen Thema Klimapolitik. Und das kann man in den Auswirkungen, glaube ich, gar nicht überschätzen. Wenn die Leute das Gefühl haben oder allzu viele Leute das Gefühl haben, dass die Grünen da sozusagen eine autoritäre Lösung durchziehen wollen, die nur für diejenigen erschwinglich ist, die 100.000 Euro verdienen, das ist natürlich fatal. So, und hinzu kommen auch andere Dinge. Die Kindergrundsicherung war in Flop. Er hat sich als bürokratisches Monstrum herausgestellt, so wie es Frau Paus angedacht hat. Das wird nicht kommen. Auch an dem Am-Bürgergeld-Projekt gibt es zu Recht viel Kritik. Und dann natürlich die Migrationsfrage. Ich glaube, die Grünen haben es versäumt in den anderthalb Jahren, in denen man feststellen konnte, dass das Migrationsthema immer weiter an Bedeutung gewinnt, sich auf diese Situation einzustellen, in der man nicht immer nur den Bremser spielen darf, meines Erachtens.
Bleiben wir noch mal einen Moment beim ersten Punkt, den Sie genannt haben, nämlich das Heizungsgesetz, für das ja vor allem Robert Habeck im Kabinett verantwortlich zeichnet als Wirtschaftsminister. Dieser Gesetzentwurf, der so umstritten war, der stammt ja aus seinem Haus und ist eng mit seinem Namen verbunden. Nun sagt CSU-Chef Söder heute, Ricarda Lang und Omid Nuripur, die beiden Parteichefs, das sind eigentlich nur Bauernopfer. Der eigentliche, der hier zurücktreten müsste, wäre Robert Habeck. Ist da was dran?
Also das würde ich als Oppositionspolitiker wahrscheinlich auch sagen, wenn ich Oppositionspolitiker wäre. Aber das finde ich jetzt auch viel zu einfach. Und ich meine, Habeck ist trotz der vielen Schrammen, die er abgekriegt hat und trotz der Fehler, die er zweifelsohne gemacht hat, sicherlich noch die stärkste Figur, die die Grünen aufbieten können. Und von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Herr Habeck wird ja wahrscheinlich auch das Gesicht der Grünen im Bundestagswahlkampf sein. Und ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die jetzt, weil jemand mal einen schweren Fehler gemacht hat, sagen würde, also das war's jetzt. Also das wäre sozusagen die größte Selbstschwächung, die die Grünen jetzt vornehmen könnten. Und von daher kann ich diese Entscheidung heute genauso nachvollziehen wie die Tatsache, dass die Opposition da natürlich noch einen draufsetzen will.
Nun haben Sie gerade außer dem Heizungsgesetz drei weitere Probleme der Grünen genannt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Die nicht durchgesetzte Kindergrundsicherung, der ewige Streit ums Bürgergeld und die Migrationspolitik, wo kaum noch eine grüne Handschrift in der Ampel zu erkennen war in letzter Zeit. Robert Habeck ist ein ausgewiesener Realo, ein Pragmatiker. Trauen Sie ihm zu, auch wenn er jetzt Spitzen- oder Kanzlerkandidat wird für die Bundestagswahl nächstes Jahr, dass er diese explizit linken Themen, auch das linke Herz der Partei, wieder mehr ansprechen kann?
Ich glaube nicht, dass es darum geht, das linke Herz der Partei mehr anzusprechen. Ich glaube eher, dass es um mehr Realismus geht gegenüber der gesellschaftlichen Mehrheit. Und die gesellschaftliche Mehrheit im Lande will eine Zuwanderungsbegrenzung. Und ich würde den Grünen raten, diese Defensivhaltung, die man bei diesen Themen immer an den Tag legt, eher aufzugeben und sich zu fragen, würden wir denn keine Migrationsbegrenzung haben wollen, wenn wir alleine regieren würden? Also ich meine, es gibt ja nicht nur den sicher nötigen Blick auf die Migranten als Opfer, sondern es gibt auch die Möglichkeiten und Wünsche einer Aufnahmegesellschaft. Und diese Perspektive gehört ja auch zu einem Politikangebot, das nicht nur Minderheiten bedienen will, sondern auch in die gesellschaftliche Mitte zielt. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, dass Robert Habeck das linke Herz der Partei befriedigt. Da gibt es sicherlich einige, die das gerne hätten. Ich glaube eher, dass es so eine Art realpolitischen Neuanfang benötigt bei den Grünen, wenn sie nicht in die Rolle der 10%-Partei zurückfallen wollen, die in der Mitte der Gesellschaft letztlich als machtpolitischer Faktor keine wesentliche Rolle spielen wird.
Nur heißt es ja oft, die Grünen sind im Grunde schon seit Jahren keine linke Partei mehr, sondern mit Annalena Baerbock und Robert Habeck hat sich längst der realpolitische Flügel seit Jahren durchgesetzt, auch als sie noch Parteivorsitzende waren. Nur offenbar verfängt ja dieser Kurs bei Wählerinnen und in der Bevölkerung nicht.
Aber der Grund für die Schwierigkeiten der Grünen liegt doch nicht darin, dass die Grünen nicht links genug seien. Schauen Sie sich nur mal die Sympathiekurve an. Wir hatten 2021 Werte der Grünen von 52%, die gesagt haben, die Grünen sind mir sympathisch. Mittlerweile sind wir in den 20er-Bereichen. Das ist in den großen Städten noch nicht so aufgefallen, weil da dieses akademische Linksbürgertum eine starke Rolle spielt. Aber auf dem flachen Land gibt es ja ein Maß an Ablehnung der Grünen heute. Ich weiß gar nicht, wann es das zum letzten Mal gab. Das ist schon Jahrzehnte her. Nein, ich glaube, die Leute wollen eher eine realpolitische Partei, die auch Sinn hat für das, was Mehrheiten in der Gesellschaft denken. Und da sehe ich den zentralen Punkt, der auch gerade im Blick auf die Bundestagswahl von großer Bedeutung sein wird. Ich denke, die Grünen sollten im Blick auf die Bundestagswahl auch ein Stück Selbstkritik üben, die Probleme der Ampel offen beschreiben Und Sie sollten sich in Ihrer strategischen Neuausrichtung, gerade bei dieser Zentralfrage Klima, über Asyl und Migration habe ich schon gesprochen, gerade bei der Zentralfrage Klima darauf besinnen, ein Angebot zu machen, das die Leute mitnimmt, das den Leuten auch eine Chance gibt, sozusagen mit ihren durchschnittlichen finanziellen Möglichkeiten bei der Gebäudesanierung das zu tun, und zwar freiwillig zu tun, was sie zu tun in der Lage sind. Ich glaube, das sind die zentralen Punkte.
Herr Kleinert, blicken wir abschließend noch ein bisschen über den grünen Tellerrand hinaus. Was bedeutet dieser Rückzug der grünen Parteispitze für die Ampelkoalition?
Naja, stabiler geworden ist die Ampelkoalition sicherlich nicht. Aber ich glaube nicht, dass das sozusagen die Entscheidung über die Ampel bedeutet. Ich glaube eher, dass die Frage, ob die Ampel vor Weihnachten bricht oder ob sie sich sozusagen ins Ziel rettet. Glanzvoll wird sie sich ganz sicher nicht ins Ziel retten nächstes Jahr. Diese Frage, ob das vor Weihnachten bricht oder nicht, eher bei der FDP liegt, weniger bei den Grünen.
Grünen Gründungsmitglied und Politikprofessor in Gießen, Hubert Kleinert, war das bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Und damit ins Ausland. Die diplomatischen Drähte laufen gerade wieder heiß. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Lage im Nahen Osten in diesen Stunden brenzliger ist denn je. Israels Armee und die radikal-islamische Hisbollah im Libanon bekämpfen einander unermüdlich aus der Luft, während Frankreich, Deutschland und die USA versuchen, die Konfliktparteien von einer weiteren Eskalation abzuhalten. All das bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Und wie es vor Ort im Libanon zugeht, schildert jetzt Moritz Behrendt.
Die gegenseitigen Angriffe zwischen der schiitischen Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee weiten sich geografisch aus. Am Morgen teilte die Hisbollah mit, sie habe eine Langstreckenrakete des Typs Qadr 1 auf Israel abgefeuert. Das Ziel, so behauptet die libanesische Miliz, war die Zentrale des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad. Nach Angaben der israelischen Armee konnte die Rakete abgefangen werden, es habe keine Schäden oder Verletzten gegeben. Die israelische Luftwaffe setzte unterdessen ihre Bombardements im Nachbarland fort. Getroffen wurden Orte im Südlibanon und in der BK-Ebene im Osten, wie schon in den vergangenen Tagen, aber auch Ziele in der Nähe der Hauptstadt Beirut. Im Küstenort Jie, eine halbe Autostunde südlich von Beirut, ist auf Fernsehbildern ein tiefer Krater zu sehen. Zerstörte Lagerhallen und Autos. Wir wissen nicht, was passiert ist. Da war ein Flugzeug am Himmel. Das ist alles, was ich mitbekommen habe, sagt ein Ladenbesitzer aus der Umgebung. Es habe nur Sachschaden gegeben, fügt er hinzu. Tödlich war dagegen ein Angriff im Libanon-Gebirge, 25 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt. Dort ist nach libanesischen Medienberichten ein Haus in einem mehrheitlich von Schiiten bewohnten Dorf getroffen worden. In der Gegend leben sonst vorwiegend Christen. Tausende Libanesen sind weiterhin auf der Flucht, im Land und auch ins Nachbarland Syrien. Dabei handele es sich nicht nur um Syrer, die vor einigen Jahren vor dem Bürgerkrieg in ihrem Heimatland in den Libanon geflüchtet waren, sondern auch um Libanesen, berichtet das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Lokale Vertreter des UNHCR erzählen davon, dass die Libanesen teilweise stundenlang an der Grenze ausharren mussten. Die Staaten Ägypten, Jordanien und der Irak haben Israel vorgeworfen, die gesamte Region in einen Krieg zu drängen. Um das zu verhindern, müsse auch die israelische Aggression im Gazastreifen ein Ende finden, erklärten die Außenminister der drei Staaten in einer gemeinsamen Erklärung. In einer Rede auf der UN-Generalversammlung in New York warnte auch der jordanische König vor einer weiteren Ausweitung der Kämpfe.
No country in the region benefits from escalation.
Kein Land in der Region profitiert von einer Eskalation. Das haben die gefährlichen Entwicklungen im Libanon in den letzten Tagen gezeigt. Das muss aufhören.
This has to stop.
Abdullah II. Machte Israel scharfe Vorwürfe. Sein Land hat einen Friedensvertrag mit dem Nachbarland. Seit Jahren aber würden die israelischen Regierungen mehr Frieden verhindern.
For years the Arab world has extended a hand to Israel.
Jahrelang hat die arabische Welt Israel die Hand ausgestreckt, durch die arabische Friedensinitiative. Das Angebot, volle Anerkennung für Israel im Austausch mit Frieden. Aber die israelischen Regierungen haben Frieden abgelehnt und sich für Konfrontation entschieden. Die vom jordanischen König erwähnte Friedensinitiative wurde 2002 von der Arabischen Liga angenommen. Treibende Kraft war damals Saudi-Arabien. Militante Gruppen wie die Hisbollah machten sich ihre Inhalte jedoch nie zu eigen und riefen öffentlich zur Vernichtung Israels auf.
berichtet Moritz Behrendt. Auf der anderen Seite der Grenze, nämlich in Israel, heulten am Morgen wieder die Sirenen. Dominierendes Thema dort war heute die Drohung des israelischen Armeechefs, dass eine Bodenoffensive im Libanon näher rücke. Bettina Meyer hat den Tag von Tel Aviv aus beobachtet.
Die Bewohner Tel Avivs wachen mit Sirenengeheul auf, am Himmel weiße Streifen. Die Armee habe erstmals eine Boden-zu-Boden-Rakete der Hisbollah-Miliz aus dem Libanon über dem Großraum Tel Aviv abgefangen, bestätigt ein Militärsprecher. Wer es nicht wahrhaben will, dass nun eine neue Phase des Krieges begonnen hat, kann es selbst sehen und hören. Hannah Wolf ging morgens am Strand in Tel Aviv spazieren. Es ist nicht das erste Mal, dass wir morgens um 6.30 Uhr überrascht werden. Ich war nicht hysterisch oder so. Wir sind in einen Schutzraum gegangen. Jetzt laufe ich wieder am Strand lang. Die Stadt ist wieder zum Leben erwacht, wie wir Israelis. Wir stehen einfach wieder auf. We just bounce back. Während sich das Leben in Tel Aviv normalisiert, fliegt die israelische Luftwaffe den ganzen Tag Angriffe im Libanon. Es folgt Raketenbeschuss der Hisbollah. Stündlich heulen die Sirenen im Norden Israels auf. Immer tiefer ins Landesinnere zielen die Attacken auf beiden Seiten. Die Menschen in Israels Norden sind in ständiger Alarmbereitschaft. In der 40.000 Einwohnerstadt Zwat tobt am Himmel eine regelrechte Schlacht. Dutzende Raketen der Hisbollah werden abgefangen. Eine trifft ein Altersheim. Anwohner Juri Fliegelmann wohnt gegenüber. Wir hörten den Alarm, eine riesige Explosion. Teile fielen auf unser Dach. Ein Fenster ist uns entgegengekommen und andere Teile.
Some other small parts.
Niemand wurde verletzt, weil keiner im Altersheim war. Reines Glück, sagt Fliegelmann. Die Menschen in diesem Teil von Zwat haben keinen Schutzbunker in ihren Häusern, sind den stärker werdenden Angriffen ausgesetzt. Viele hier wollen ein Ende des Krieges, wenn nötig mit mehr Militärgewalt, möglicherweise auch mit einer Bodenoffensive. Die hatte es im Zweiten Libanonkrieg 2006 gegeben. Dazu der Oberbefehlshaber des Nordkommandos der israelischen Armee, Uri Gordon. Wir treten in eine neue Phase der Operation Nordpfeile ein. Sie hat mit einem beträchtlichen Schlag gegen die Hisbollah begonnen, Kommandeure und Mitglieder getroffen. Jetzt müssen wir die Sicherheitslage ändern. Wir müssen sehr stark auf eine Bodenoffensive vorbereitet sein. Eine Invasion mit Bodentruppen im Libanon. Geübt hat das die israelische Armee bereits. Am Nachmittag teilte das Militär mit, die Armee ziehe weitere Reservisten für Einsätze im Norden ein. Dies werde die Bedingungen schaffen, dass die Einwohner im Grenzgebiet wieder in ihre Häuser zurückkehren können, hieß es weiter. Ob das mit einer Eskalation wirklich gelingt? Nicht alle in Israel glauben daran. Wenn der Krieg bislang überhaupt etwas bewirkt hat, dann immerhin, dass die Menschen in Israel zusammenhalten, sagt Miri Bender. Sie arbeitet in der englischsprachigen Bibliothek in Zwat. Während der Raketenangriffe der Hisbollah auf Zwat heute, postete sie dieses Video von sich, von ihrem Arbeitsplatz im Untergeschoss der Bibliothek.
Hey everybody, I'm here in the Safed English Library.
Hi ihr alle. Ich bin in unserer Bibliothek. Vielleicht hört ihr die Explosionen und Sirenen da draußen. Aber ja, wir haben geöffnet. Bei uns seid ihr sicher. Ihr könnt reinkommen und es kommen schon welche. Und wir haben einen Schutzraum. Passt auf euch auf. Das Volk Israel lebt.
Be safe out there. Am Yisrael, hi.
Aus Tel Aviv berichtete Bettina Meyer und damit zu einem anderen kriegerischen Schauplatz im weitesten Sinne, dem Krieg in der Ukraine. Blicken wir aber zuerst nach Moskau. Das Timing dürfte nämlich kein Zufall sein. Am Abend wurde bekannt, dass Präsident Putin die russische Doktrin zum Einsatz von Nuklearwaffen anpasst, wie es aus Moskau heißt. Damit erhöht sich, vereinfacht gesagt, insbesondere für westliche Atommächte die Gefahr, Ziel eines russischen Gegenschlags zu werden, sollten sie Kiew bei einer Aggression gegen Russland unterstützen. Und diese Ankündigung kommt also just in dieser Woche während der Generalversammlung der Vereinten Nationen, zu der auch der ukrainische Präsident Zelensky angereist ist und natürlich im Westen und gerade auch bei den USA um mehr Unterstützung wirbt. Die Rede von Zelensky hat Charlotte Voss in New York beobachtet.
Wieder stand er da im Saal der UN-Generalversammlung in New York, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, und warb um noch intensivere Unterstützung für sein Land, um sich gegen den russischen Angriffskrieg zu wehren. Unter Verweis auf jüngste Geheimdienstberichte warf er Moskau vor, Angriffe auf Kernkraftwerke zu planen.
Putin is looking for other ways to break the Ukrainian spirit.
Putin sucht nach anderen Wegen, um den ukrainischen Geist zu brechen. Eine seiner Methoden ist, unsere Energieinfrastruktur ins Visier zu nehmen. Und das sind gezielte russische Angriffe auf unsere Kraftwerke und das gesamte Energienetz.
These are deliberate Russian attacks on our power plants and the entire energy.
Um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, erzählte er von einem Tag, den er einen der schrecklichsten des Krieges nannte. Es war die Nacht des 4. März 2022 und dem Beschuss des ukrainischen Atomkraftwerkes Saporischschja durch russische Panzer.
When no one could know how Russian strikes on the nuclear facility would end.
Als niemand wissen konnte, wie die russischen Angriffe auf die Atomanlage enden würden, und jeder in der Ukraine wurde daran erinnert, was Tschernobyl bedeutet. Jetzt ist das Atomkraftwerk immer noch von russischen Truppen besetzt, leider, und es besteht die Gefahr eines nuklearen Zwischenfalls.
At risk of a nuclear incident.
Im Plenum bei den Vereinten Nationen war es sehr still, als der Ukrainer sprach. Mit 6 Atomreaktoren ist Saporischschja die größte Nuklearanlage in Europa. Sie sei die größte Quelle der Strahlungsgefahr, möglicherweise in der ganzen Welt, betonte Zelensky. Der Gedanke einer möglichen nuklearen Katastrophe treibt vielen Menschen die schiere Angst in die Glieder. Damals beim Angriff auf Saporischschja war die Anspannung überall zu spüren, auch im politischen Berlin. Genau deshalb stehe die nukleare Sicherheit der Ukraine an Position 1 seiner seit mehr als 2 Jahren existierenden Friedensformel, sagte Zelensky. Die Ukraine wisse, womit sie es zu tun habe.
Nuclear safety. In Ukraine, we know exactly what we are dealing with.
Inzwischen dauert der russische Angriffskrieg mehr als 2,5 Jahre. Vor den in New York versammelten Staats- und Regierungschefs verwies der Mann aus Kiew auf Kolonialkriege und Verschwörungen der Großmächte zum Nachteil der kleinen Staaten. Im Konflikt mit Russland werde die Ukraine, das machte ihr Präsident mehr als deutlich, niemals ein von außen auferlegtes Abkommen zur Beendigung des Krieges akzeptieren.
The Ukrainians will never accept why anyone in the world believes that such a brutal colonial past.
Während Zelensky bei der Generaldebatte sprach, trat wenige hundert Meter weiter im Deutschen Haus Außenministerin Annalena Baerbock vor die Presse. Angesichts der anhaltenden Zerstörung, besonders der Infrastruktur und das kurz vor dem Winter, betonte sie:
Wir können das nur eindämmen, indem die Abschussrampen zerstört werden. Viele von denen sind im Osten der Ukraine. Das ist also Staatsgebiet der Ukraine. Deswegen werbe ich auch ein bisschen dafür, hier ein bisschen aufzupassen, wenn wir über weitreichende Waffen sprechen.
Anfang der Woche hatte Bundeskanzler Olaf Scholz weitreichende Waffen für Kiew erneut ausgeschlossen. Sie sind Teil von Zelenskys Siegesplan, den dieser morgen in Washington besprechen und vorstellen möchte. Einige Eckpunkte sind bekannt. Es geht um Hilfsgelder, einen NATO-Beitritt und den Rückzug der Russen.
Aus New York, Charlotte Voss. Und um 23.37 Uhr gucken wir jetzt auf Wichtiges vom Tage in aller Kürze. Zum 1. Januar wird das Porto in Deutschland erneut teurer. Entsprechende Pläne hat die Bundesnetzagentur heute genehmigt. Merle Gödertz.
Mit der Entscheidung der Bundesnetzagentur hat die Deutsche Post jetzt die Möglichkeit, das Porto für alle Briefarten anzuheben. Wie genau die Portoerhöhung ausfällt, ist noch unklar. Denn das entscheidet nun im nächsten Schritt die Deutsche Post eigenständig. Branchenkennern zufolge könnte der Standardbrief künftig 95 Cent kosten, statt wie bisher 85 Cent. Grund für die Portoanhebung sind für die Post gestiegene Kosten, die damit ausgeglichen werden sollen. Auch Pakete des Dienstleisters DHL können mit der Entscheidung der Bundesnetzagentur für private Pakete im Inland vermutlich teurer werden, maximal um rund 7%. Die Bundesnetzagentur wird Ende des Jahres die angehobenen Portogebühren genehmigen. Die neuen Preise gelten dann ab dem 1. Januar 2025 für 2 Jahre.
Mitten in der größten Krise des Volkswagen-Konzerns haben heute die Tarifverhandlungen zwischen VW und der Gewerkschaft IG Metall begonnen. Matthias Zimmermann.
Die erste Verhandlungsrunde beim Autobauer Volkswagen ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. 4 Stunden lang saßen die Verhandlungskommissionen von VW und der IG Metall in Hannover zusammen. Dabei konnte keine Einigung erzielt werden. IG Metall-Verhandlungsführer Gröger sprach hinterher davon, dass der Auftakt enttäuschend war. Die Gewerkschaft fordert, dass Entlassungen und Werksschließungen vom Tisch kommen und ein Lohnplus von 7% für die Beschäftigten. VW will allerdings keine Zugeständnisse machen und hat die Forderungen der IG Metall abgelehnt. Die Beschäftigten müssten jetzt einen Beitrag leisten, so VW-Verhandlungsführer Maiswinkel. Es müsse jetzt gehandelt werden, um das Unternehmen zu restrukturieren. Ein Termin für eine zweite Verhandlungsrunde wurde noch nicht festgelegt. Am 30. November endet die Friedenspflicht bei Volkswagen. Einen Tag später wären Warnstreiks in den 6 westdeutschen Werken möglich, in denen der Haustarif gilt.
Und den Tag an den Börsen hat Konstantin Röse beobachtet.
Anleger an der Frankfurter Börse werden zögerlicher. Kein Wunder. So langsam gehen die Gründe aus, warum der Leitindex DAX noch weiter steigen sollte. Besonders die Hiobsbotschaften aus der deutschen Wirtschaft hören nicht auf. Bei Unternehmen sinken die Exporterwartungen, meldete heute das Münchner IFO-Institut. Eine Mehrheit der Firmen geht von rückläufigen Aufträgen aus dem Ausland aus. Das drückt auf die Stimmung und dürfte am Ende auch bei der Wirtschaftsleistung für Bremsspuren sorgen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, erwartet Deutschland beim Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf dem vorletzten Platz vor Japan. Schwache Konjunktur und fehlende Aufträge machen besonders der Industrie zu schaffen. Bei Autobauer Volkswagen haben Arbeitgeber und IG Metall ihre Tarifverhandlungen gestartet. Vor dem Hintergrund drohender Werksschließungen und Sparmaßnahmen sind die Fronten aber verhärtet. Der Auftakt der Gespräche ging ohne Ergebnis zu Ende. An der Börse stellen sich viele auf Streiks ab Dezember ein. VW-Papiere verloren mehr als 1%. Noch deutlicher ging es für SAP nach unten. Das US-Justizministerium nimmt die Geschäfte des Softwarekonzerns und eines weiteren IT-Verkäufers unter die Lupe. Der Vorwurf: mögliche Preisabsprachen bei Geschäften mit dem US-Militär. Laut SAP gäbe es nur zivilrechtliche und keine strafrechtlichen Ermittlungen. Anleger sind trotzdem skeptisch. Papiere von SAP verloren heute knapp 2,5%. Der DAX schloss mit 18.919 Punkten, ein Minus von 0,4%.
23.41 Uhr ist es. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Von blühenden Landschaften spricht niemand mehr. Etwas bürokratischer ist heutzutage von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Ost und West die Rede, die es zu erreichen gelte. Und um diesem Schritt, diesem Ziel näher zu kommen, legt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, ein Sozialdemokrat aus Thüringen, alle 2 Jahre einen entsprechenden Bericht vor. Claudia van Laak weiß mehr.
Erschreckend, ernüchternd und alarmierend, so nennt der Ostbeauftragte der Bundesregierung die Wahlerfolge der AfD bei den letzten 3 Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Diese Wahlerfolge schadeten der Reputation Ostdeutschlands, sagte der Thüringer SPD-Politiker Carsten Schneider bei der Vorstellung seines Jahresberichts. Es drohe eine Abwanderung.
Da brauchen Sie nicht mal Ausländer zu sein, sondern die Frage, möchten Sie in einem Ort leben, der über 50% AfD hat. Das überlegen Sie sich 3-mal. Es verstärkt sich sogar, gerade in den Regionen, die die schlechtesten demografischen Voraussetzungen haben, korreliert mit der Höhe des AfD-Wähleranteils.
Die stille Mitte im Osten müsse stärker gefördert werden, so Carsten Schneider. Engagierte und Ehrenamtliche, die sich zum Beispiel für den Zusammenhalt auf den Dörfern einsetzten. Doch gerade dort werde der Einfluss der AfD immer stärker spürbar. Projektmittel des Bundes für die Stärkung der Zivilgesellschaft würden nicht abgerufen, weil die Kommunen nicht für die Kofinanzierung sorgten.
Es verschiebt sich also etwas im Land. Das ist bisher still. Meine Aufgabe ist auch, das laut zu zeigen.
Carsten Schneider hat sich vorgenommen, für mehr Sensibilität zu sorgen beim Thema Ostdeutsche in Führungspositionen. In der Bundesverwaltung konnte der Anteil Ostdeutscher leicht gesteigert werden. Sehr schlecht sieht es nach wie vor in der Wirtschaft und in Medienunternehmen aus.
Im Kern in der Wirtschaft sind nur 4% der Positionen, die entscheiden, durch Ostdeutsche besetzt. 20% der Bevölkerung in Deutschland sind Ostdeutsche. In der medialen Bereich sind es nur 8%.
Stark unterrepräsentiert sind die Ostdeutschen also. Dabei wollte Carsten Schneider mit seinem Bericht und dem von ihm beauftragten Deutschlandmonitor doch zeigen, dass sich Ost und West nach 35 Jahren Mauerfall stärker angeglichen haben, als es gemeinhin wahrgenommen wird. Marion Reiser von der Universität Jena hat in ihren Befragungen festgestellt,
dass es, und ich denke, das geht teilweise in den öffentlichen Debatten unter, einen hohen gesellschaftlichen Konsens mit Blick auf gemeinsame Grundwerte, Grundrechte und Zielvorstellungen über die Gesellschaft gibt. Und gerade bei jüngeren Menschen haben sich diese Vorstellungen in Ost und West nahezu angeglichen.
Welche Erwartungen haben die Bürgerinnen und Bürger an den Staat? Ist er für die Lösung aller Probleme zuständig? Oder liegt die Verantwortung eher bei den Bürgerinnen und Bürgern selber? Vor 30 Jahren noch beantworteten West- und Ostdeutsche diese Frage unterschiedlich.
Dieser Wunsch nach einem starken Sozialstaat war in den vergangenen Jahrzehnten immer deutlich stärker in Ostdeutschland als in Westdeutschland ausgeprägt. Das hat sich in den vergangenen Jahren schon aneinander angeglichen. Und das hat sich so fortgesetzt, dass unsere diesjährigen Daten nun erstmalig keinen Ost-West-Unterschied mehr zeigen. Und wir können feststellen, dass sich hier der Westen an die Einstellungen im Osten angeglichen hat.
So sind aktuell bundesweit 3 von 4 Befragten der Ansicht, dass der Staat die Verantwortung trägt und die Probleme der Menschen zu lösen hat. Nur 1 von 4 Befragten findet, dass die Verantwortung beim Einzelnen liegt. In puncto Erwartungen an den Staat ist die deutsche Einheit also Realität.
Über den Jahresbericht des Ostbeauftragten der Bundesregierung berichtete uns Claudia van Laak. Blicken wir nach Brandenburg noch einmal. Die Hochwasserlage an der Oder dort spitzt sich weiter zu. Robert Schwarz berichtet.
Am Ufer in Fürstenberg drückt das Wasser gegen die Sandsäcke. 6,46 Meter zeigt der Pegelstand am Nachmittag im Eisenhüttenstädter Ortsteil. Fast so hoch wie beim letzten Hochwasser 2010. Hier, wo der Oder-Spree-Kanal in die Oder mündet, stehen einige Gärten und Garagen komplett unter Wasser. Das Wohnhaus von Per Hempel ist nur mit einem Behelfsdeich geschützt. Hempel hat kaum eine ruhige Minute. Das Wasser, welches durch die Ritzen der Sandsäcke kommt, wird mit Pumpen rausgedrückt.
Jetzt im Hintergrund hört man das Geräusch. Die Pumpe hat also ihren Zweck erfüllt, fängt schon an, Luft zu saugen und da können wir ihr eine kurze Pause gönnen.
Die bräuchten auch die Anwohner. Sie haben Nachtschichten geschoben und mit Sorge den immer weiter steigenden Pegel beobachtet, erzählt mir Siegfried Bayer. Er wohnt ein paar Häuser weiter.
Immer 2, 3 Leute unten die Nacht und wir wechseln uns ab. Klappt ohne Probleme. Na, seit 3 Uhr früh. Und jetzt mal eine Stunde Schlaf. Haben wir uns verdient.
Die Fürstenberger sind hochwassererfahren und trotz angespannter Lage gut vorbereitet. Das Technische Hilfswerk hat in Eisenhüttenstadt ein riesiges Sandsacklager aufgebaut. Ehrenamtliche Helfer schippen 1500 Säcke pro Stunde. Die werden aktuell vor allem flussabwärts zwischen Vogelsang und den Ziltendorfer Niederungen gebraucht. In den Deichen gibt es Sickerstellen. Sie müssen schnellstmöglich abgedichtet werden. Einsatzkräfte können die Lage aber gut bewältigen, sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Er ist am Nachmittag in den Hochwassergebieten.
Das ist also momentan noch eine Situation, die auch mit den regionalen Kräften gut im Griff ist. Aber nur deshalb, weil zigtausende Menschen hier bei uns im Land schon angepackt haben und weiter anpacken. Und die brauchen wir jetzt noch für ein paar Tage, um wirklich sicher durch diese schwierige Situation zu kommen.
Laut Prognosen des Landesamtes für Umwelt soll Ende der Woche das Schlimmste überstanden sein und die Wasserstände im Oderabschnitt bei Eisenhüttenstadt langsam wieder sinken.
Aus Brandenburg, Robert Schwarz. Mehr als 5 Milliarden Euro hat die Europäische Union für den Kampf gegen die irreguläre Migration in Afrika vor Ort ausgegeben, mit dem Hauptziel, Fluchtursachen zu bekämpfen. Allerdings übt nun der Rechnungshof der Europäischen Union schwere Kritik. Er betrachtet die dringendsten Probleme weiterhin als ungelöst. Klaus Remme berichtet.
Die selbstgesteckten Ziele waren ehrgeizig. 2015 wurde der Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika eingerichtet. Die Zahl der Flüchtlinge war sprunghaft gestiegen. Fluchtursachen und Menschenhandel sollten bekämpft werden. In 27 Ländern wurden fast 250 Projektprogramme finanziell unterstützt. Im kommenden Jahr läuft der 5-Milliarden-Fonds aus. Bis Dezember 2023 waren gut 4,5 Milliarden Euro ausgezahlt. Der Rechnungshof verschärft heute seine Kritik an der Vergabepraxis. Es ist nicht das erste Mal, dass die Prüfer den Fonds unter die Lupe genommen haben. Matthias Beermann, Sprecher des Europäischen Rechnungshofs.
Leider müssen wir sagen, dass viele der Probleme, die wir bereits vor 6 Jahren bemerkt haben, als wir diesen Fonds erstmals geprüft haben, immer noch vorhanden sind.
Der zielgenaue Fokus fehlte, das ist aus Sicht der Rechnungsprüfer der Kardinalfehler gewesen. Die Förderregeln seien zwar flexibel, doch gerade das stellte sich auch als Nachteil heraus. Eine breit verstreute Unterstützung ohne strategische Ausrichtung ist nicht wirksam genug, kritisierte Bettina Jakobsen, die beim Rechnungshof für die Prüfung zuständig war. Die Restaurierung eines römischen Theaters in der libyschen Stadt Sabrata, die Förderung eines Radiosenders in der Sahelzone, der fast nur Musik spielte, anstatt zur Meinungsbildung beizutragen, ein Mixer für Schulen ohne Elektrizität, Seife und Zahnpasta für Menschen ohne ausreichenden Wasserzugang, Einzelbeispiele zeigen, vieles war möglich und nicht alles war sinnvoll.
Es scheint uns klar zu sein, dass diese Hilfe im Gießkannenprinzip eben nicht genug Wirkung zeitigt.
So Matthias Beermann vom Rechnungshof. Auch die Bewertung der durchgeführten Programme ist nach Ansicht der Prüfer problematisch. Es fehlt an belastbaren Indikatoren, mit deren Hilfe die Nachhaltigkeit überprüft werden kann. Gerade bei diesem Fonds hatte man sich zum Ziel gesetzt, faktengestützt zu fördern. So seien über 100 Forschungsberichte finanziert worden, doch als sie veröffentlicht wurden, waren fast alle Mittel schon zugewiesen worden.
Was wir auch gesehen haben, dass das Risiko von Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit diesen Fördermaßnahmen aus unserer Perspektive nicht ausreichend genug beachtet wird.
Dies ist ein weiterer Kritikpunkt des Rechnungshofs. Die Prüfer verweisen auf ein Pilotprojekt in Libyen. Dort wurde ein externer Auftragnehmer mit der Überwachung von Menschenrechtsaspekten betraut. Die Prüfer konnten nicht bestätigen, dass alle bekannt gewordenen Vorwürfe auch weiterverfolgt wurden. Darüber gäbe es keinerlei Nachweise, klagten die Prüfer.
Aus Brüssel berichtete unser Korrespondent Klaus Remme und wir bleiben noch dort vor Ort bei der Europäischen Union, denn die EU-Staaten, das wurde heute bekannt, lockern die Bestimmungen für den Schutz von Wölfen. Annabel Brockhus.
Wie stark muss der Wolf in Europa geschützt werden? Kaum eine Debatte wird so emotional geführt wie diese. Die einen sorgen sich um den Artenschutz, die anderen um die Sicherheit von Schafs- und Rinderherden. In Brüssel haben sich die Vertreter der EU-Staaten heute mehrheitlich auf eine Seite gestellt und entschieden, den Schutzstatus von Wölfen herabzusenken. Aus Sicht der EU-Kommission ist das ein wichtiger Schritt, um den Herausforderungen wachsender Wolfsbestände gerecht zu werden und die Art weiter zu schützen, erklärt ein Sprecher. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bereits im vergangenen Dezember den Vorstoß gemacht, den Schutzstatus des Wolfes zu senken. Damit wäre eine Jagd auf die Tiere grundsätzlich möglich. Seit Dezember ringen Politiker in Europa um den Wolf. Als die EU-Vertreter sich heute also entscheiden, ist die Erleichterung in Brüssel hörbar.
Endlich, das wurde höchste Zeit,
sagt zum Beispiel der umweltpolitische Sprecher der EVP-Fraktion Peter Liese.
Weil er nicht mehr gefährdet ist, sondern die Weidetierhaltung gefährdet.
Laut eines Berichts der EU-Kommission töten Wölfe in Europa jedes Jahr mindestens 65.000 Nutztiere, vor allem Schafe. Bei etwa 60 Millionen Schafen sind es 0,065% der Tiere. Dennoch, Wolfsrisse sind ein Problem, betonte der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir noch vor der Entscheidung.
Wer schon mal mit Weidetierhaltern gesprochen hat, die betroffen sind von Wolfsrissen, weiß, dass bei allen Hilfen, die es bei uns hier gibt, dass es eben auch mit immensen psychologischen Folgen nicht nur für die Tiere selber, sondern eben auch für die Tierhalter verbunden ist.
Der Grüne Cem Özdemir ist daher dafür, den Schutzstatus abzusenken. Seine Parteikollegin und Umweltministerin Steffi Lemke war es zunächst nicht. An der Haltung der Bundesregierung hing aber auch die nötige Mehrheit für die Entscheidung. Wichtig für Deutschland war, dass nur der Schutzstatus für den Wolf geändert wird und nicht für andere Tiere. Das hat die EU-Kommission bestätigt. Es gehe nur um den Wolf. Die Kritik war bereits vor der Entscheidung der EU-Vertreter groß. Vor einigen Tagen haben mehr als 300 zivilgesellschaftliche Gruppen die Mitgliedstaaten aufgefordert, den Wolfsschutz zu stärken und nicht zu schwächen. Unter den Unterzeichnern des Briefes war auch der NABU. Auch heute betont NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger, eine pauschale Absenkung des Wolfsschutzes helfe den Weidetierhaltern nicht. Er erhofft sich aber, dass durch die Entscheidung wieder eine konstruktive Debatte möglich sein kann.
Denn das, was wir in den vergangenen Jahren und Monaten gesehen haben im Europawahlkampf an Eskalierung, war überhaupt nicht mehr angetan, um einen Weg nach vorne zu entwickeln.
Bis der Schutzstatus des Wolfes tatsächlich abgesenkt wird, dürfte es noch dauern. Erst muss der EU-Ministerrat den Beschluss formell fassen. Anschließend kann sich die EU-Kommission für eine Änderung der sogenannten Berner Konvention stark machen, in der der Schutz des Wolfes geregelt ist.
Aus Brüssel unsere Korrespondentin Annabel Brockhus. Und damit ist Zeit für den Blick in die Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Sabine Tenter, präsentiert von Thomas Pelzer.
Kommentiert wird der Rücktritt des Bundesvorstands der Grünen. Der Reutlinger Generalanzeiger hebt hervor: Ricarda Lang und Omid Nuripur haben sich nichts vorzuwerfen. Sie haben ihren Job als Parteivorsitzende professionell gemacht und dafür gesorgt, dass die Grünen nach außen hin als geschlossen wahrgenommen wurden. Der Münchner Merkur lobt: Schneller als SPD und FDP haben die Grünen begriffen, dass das Urteil der Wähler im Osten ein unmissverständlicher demokratischer Imperativ war, der lautete: Abtreten, und zwar schnell. Das verdient Respekt. Die Südwestpresse aus Ulm vermutet: Der Rücktritt als drastisches, wichtiges Symbol könnte nicht nur den Grünen Aufwind geben, sondern auch die Koalitionspartner gehörig unter Druck setzen. Weder SPD noch FDP stehen besser da als ihr ungeliebter Partner im Bund. Wann ziehen diese Parteien eigentlich mal Konsequenzen? Für das Handelsblatt aus Düsseldorf steht fest: Die Fliehkräfte in der Ampelkoalition werden damit immer größer. In der SPD findet ein Bewusstseinswandel in der Migrationspolitik statt. Die FDP sucht ohnehin den Absprung. Bundeskanzler Olaf Scholz scheint nach dem heutigen Tag nur noch eine leere Hülle in der Hand zu halten. Die Leipziger Volkszeitung meint: Mit Nuripur und Lang gehen zwei Leute, denen es gelungen ist, die immer noch basisdemokratische Partei nach innen zu stabilisieren und die vielen Anfeindungen gegen die Grünen abzufedern. Am Ende hatten sie nicht genug Beinfreiheit, neben den die Partei dominierenden Figuren in der Regierung, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock. Ein weiteres Thema in den Kommentarspalten ist der Bericht des Ostbeauftragten Schneider zum Stand der deutschen Einheit. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Solange es einen Ostbeauftragten der Bundesregierung gibt, stimmt etwas nicht. Andererseits gibt es für alles Mögliche und Unmögliche Beauftragte. Warum dann nicht für die Folgen der jahrzehntelangen gewaltsamen Teilung des Landes? Aber falsch wäre es, die Sachsen, die Brandenburger oder Vorpommern als Opfer zu sehen. Sie sind die Sieger der Geschichte und es geht ihnen persönlich zumeist gut, jedenfalls besser als früher. Und die Neue Osnabrücker Zeitung urteilt: Für die Feststellung, dass manche Dinge in den ostdeutschen Bundesländern auch gut 3,5 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung immer noch anders laufen als im Westen, braucht es keine Einheitsberichte mehr. Mit den von ihnen produzierten Wahlergebnissen sorgen die Menschen im Osten schon selber dafür, dass ihnen die Aufmerksamkeit der Brüder und Schwestern im Westen gewiss ist.
Damit geht das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk zu Ende. Nach der Europa- und der Deutschlandhymne die Nachrichten und dann ab 23.05 Uhr die Sendung Fazit mit Gabi Wuttke. Eine gute Nacht wünscht Ihnen Barbara Schmidt-Patern.